Mancher wird die Stimme wiedererkannt haben. Klaus-André Eickhoff. Am 20. November hat er bei uns ja hier den Gottesdienst auch mitgestaltet, auch ein Konzert in Wien gegeben, mit viel Humor. Wie wir uns nennen, wie du mich und wie ich dich, das bleibt unter uns, Baby. Und dann kommen die ganzen Prädikate und Anreden. Paulus ist anderer Meinung. Er nennt die Christen in Kolossä mit ihren Kosenamen, wie wir bis heute nachlesen können. Er spricht da von der Gemeinde als den Erwählten, den Heiligen, den Geliebten. Das sind ganz wertvolle Prädikate, die etwas von der Würde ausdrücken, die Christen zukommt. Kosenamen, die etwas mit der Beziehung zu Gott und zueinander zu tun haben. Und ich denke, dieser Abschnitt aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 12 bis 15, ist wie eine Art Liebesbrief. Jetzt blickt mal zurück, wenn ihr das schon erlebt habt. Wie war das mit dem ersten Liebesbrief, den ihr geschrieben habt? Heute läuft das ja anders, vielleicht per SMS oder per E-Mail. Oder gibt es das noch ganz manuell? Wie war das damals mit dem ersten Liebesbrief, den zu schreiben? Mit Herzklopfen und vielleicht mit einem besonderen Stift. Ich habe damals statt Kugelschreiber einen edlen Füller verwendet für solche Schreiben. Mit zitternder Hand, wobei die Schrift dann zunehmend sicherer wurde. Und dann die Überlegung, wie rede ich die Geliebte eigentlich an? Und da hat jeder ja so seinen speziellen Begriff, der wird hier nicht verraten, im Gegensatz zu Klaus-André Eickhoff. Oder wie war das, als ihr den ersten Liebesbrief so erhalten habt? So, ich denke noch daran, so mit Herzklopfen den Postkasten geöffnet, ist der Brief da drin? Hat er die lange Reise überstanden, reichte das Porto aus und dann ihn aus dem Postkasten genommen, in einer ruhigen Ecke geöffnet, wo die Eltern das nicht mitkriegen und dann die ersten Zeilen gelesen. Dann die Anrede. Als Erwählter wurde ich da nicht bezeichnet. Als Heiliger auch nicht, aber dass mich jemand liebt, das habe ich sofort gespürt mit dem ersten Satz. Das ist ja eine großartige Erfahrung, wenn einem signalisiert wird, du bist erwählt, du bist heilig, du bist geliebt. Und so redet Paulus die Christen an. Und ich glaube, das ist etwas, was die Gemeinde wertvoll macht, bis heute, und was das Herz höher schlagen lässt. Wann hast du diese Erfahrung zuletzt gemacht? Wann hat dir jemand in der Gemeinde gezeigt und gesagt, du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist erwählt, du bist heilig? Denn es gibt ja auch die anderen Erfahrungen, die man macht. Wie schnell ist man kritisch? Wie oft passiert es, ohne dass man das will, aber es geschieht, dass man lieblos zueinander ist? Oder wie wird geredet, in welcher Weise übereinander? Deswegen setzt Paulus diesen Akzent. Er sagt, erwählte, heilige, geliebte. Das ist, was Gemeinde wertvoll macht. Das ist, was christliche Gemeinde von einer Zivilgesellschaft unterscheidet. Wenn ich die Zeitung aufschlage und die Nachrichten sehe, merke ich, dass in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft Menschen würdelos miteinander umgehen, respektlos und lieblos. Ich glaube, dass dieses Verhalten, was in der Gesellschaft existiert, eine Gesellschaft auf Dauer aushöhlt und zerstört. Denn wenn Menschen in Verantwortung diese Erfahrung machen, werden sie nicht mehr bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Aber es wird dann einen geben, der sich meldet und sagt, ich übernehme die Führung hier. Ich werde euer neuer Führer sein. Ich denke, wir müssen sehr aufpassen, was in der Zivilgesellschaft geschieht, und was in der Gemeinde nicht geschehen soll. Die Gemeinde ist anders, weil sie vor Gott und füreinander wertvoll ist. Was heißt es, erwählt zu sein, wenn Paulus die Christen als Erwählte anspricht? Das heißt nicht, dass die besser sind. Es heißt auch nicht, dass man überheblich wird gegenüber der Welt da draußen und der Gesellschaft oder auch gegeneinander. Das meint Paulus nicht. Erwählt zu sein heißt, glaube ich, zu glauben, dass Gott mit mir und mit meinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde eine gute Entscheidung getroffen hat. Dass Gott mit jedem von uns eine gute Entscheidung getroffen hat. Diesen Blick möchte ich gewinnen aufeinander, dass wir Erwählte sind. Und wie ist das mit den Geliebten? Wer liebt, weiß, dass man mit Liebe nichts erzwingen kann. Dass man Liebe auch nicht aufdrängen kann. sondern wenn Paulus von den Geliebten spricht, meint er die geliebten Kinder Gottes. Die sind wie Jesus selbst, Gottes Sohn ist, ein Kind Gottes zu sein. Und wie ist das mit den Heiligen? Das sind nicht die, die erst selig und dann heilig gesprochen werden. Oder die dann in Abbildungen und Heiligenlegenden ihre Geschichte machen in dieser Welt. Es sind auch nicht die, die den frommen Heiligenschein wahren, der ganz schnell verschwindet, wenn man Menschen näher kennenlernt. Heilige sind auch nicht die, die ein unerreichbares Ziel frommer Leistungen dann irgendwie doch erreichen. Ich glaube, heilig sind die, die mit dem eigenen Leben die Tragweite des Evangeliums demonstrieren, deutlich machen und trotzdem ihre Grenzen haben, nichts beweisen müssen. Heute ist Sonntag und in welcher Kleidung sind wir hier? Mancher ist vielleicht in der Alltagskleidung heute hier, weil dein Alltag wie der Sonntag von Gott bestimmt sein soll. Das ist in Ordnung. Jeder kann kommen, wie er ist. Andere haben sich heute vielleicht bewusst anders angekleidet, eine festliche Kleidung angezogen, also bewusste Entscheidung getroffen, heute vielleicht vor dem Spiegel gestanden und geschaut, wie sehe ich heute aus. Als äußeres Zeichen, heute ist der Tag des Herrn, der Sonntag, ein Fest, heute ist Gottesdienst. Wenn Menschen zum Glauben kommen, geschieht ein Umkleiden, ein Umkleideprozess. Wenn Menschen sich hier taufen lassen, wird das sehr deutlich. Ein Umkleiden, ein neues Einkleiden. Und Paulus verwendet hier im Kolosserbrief diese Metapher vom Anziehen. Bloß bevor man etwas anziehen kann, muss man etwas anderes ausziehen. Also es macht keinen Sinn, Kleidung übereinander anzuziehen, es sei denn, es ist bewusst entschieden, wenn es draußen besonders kalt ist, aber zum Glück kommt der Frühling ja jetzt. Die Kolosser, die Christen dort, mussten eine ganze Menge ausziehen und ablegen. Paulus sagt das in den Versen vorher. Da gab es eine Menge Zorn und Wut. Da gab es einiges an Bosheit und Lästerung, davon spricht er. Es gab manches schändliche Reden. Und Menschen haben einander belogen. Das sind harte Worte, die Paulus verwendet im Kolosserbrief. Sie beschreiben sehr menschliche Erregungen, Regungen, Emotionen, Verhaltensweisen, die der Gemeinde und den Menschen in ihnen damals in Kolosse den Wert geraubt haben. Paulus sagt, das legt bitte ab. Was die Gemeinde wertvoll macht, sieht nämlich anders aus. Aber es braucht einen bewussten Prozess, dass man sich umkleidet, etwas ablegt und loslässt, davon frei wird und sich dem auch verweigert. Bloß keiner soll nackig dastehen, sondern die neue Kleidung liegt bereits bereit. Das fängt damit an, dass Menschen erwählt, heilig und geliebt sind und auch so bezeichnet werden. Es liegt bereits bereit. Dann spricht Paulus von den neuen Kleidungsstücken, die man ankleiden soll. Ein inniges, herzliches Mitgefühl. Das griechische Wort beschreibt dort etwas, was uns wirklich zu Herzen geht oder an die Nieren geht, was uns nicht unberührt lässt, was nicht gleichgültig sein lässt gegenüber einem anderen, sondern wenn wir merken, da leidet jemand, es hat einer ein Problem oder es hat einer Mühe, dass uns das nicht unberührt lässt. Etwas, was einen nicht kalt lässt. Das Mitgefühl ist erstmal eine menschliche Tugend. Es gehört zum sozialen Miteinander. Eine Gesellschaft, die kein Mitgefühl kennt, wird erbarmungslos. Und die Menschen werden sehr einsam. Mitgefühl im Bereich einer Gemeinde ist etwas, das das Mitleid Gottes widerspiegelt. Wenn Gott auf seine Gemeinde schaut. Gott hat Mitleid mit seiner Gemeinde. Das macht Paulus damit deutlich. Dann liegt da noch ein weiteres Kleidungsstück, die Güte. Wir leben davon als Christen, dass Gott gnädig gehandelt hat. An jedem von uns, durch Jesus Christus, und das Kreuz weist uns ständig darauf hin. Und davon ist nicht zu trennen die Qualität des Umgangs miteinander, Verhaltensweisen untereinander. Da sind wir oft sehr verletzlich und überschreiten auch Grenzen. Aber die Güte ist ein Qualitätsmerkmal einer wertvollen Gemeinde, eines jeden wertvollen Menschen. Und dann noch ein weiteres Kleidungsstück, die Demut. Wer als Christ lebt, lebt demütig, sagt Paulus, und vermeidet, einen Bruder, eine Schwester oder andere zu demütigen. Das griechische Wort, was hier verwendet wird, steht im totalen Gegensatz zum Ideal der damaligen griechischen Erziehung und Gesellschaft. Dort hat man Menschen darauf hingetrimmt, zum Heldentum und zum Bessersein. Das hat man den Leuten ständig vorgehalten. Sei besser, du schaffst es, du musst der Held sein, du musst dich beweisen. Und Paulus setzt genau den Gegenakzent, wenn er hiervon spricht. Demut widerspricht Heldentum und auch dem Bessersein. Und dann spricht er noch von Sanftmut, das gehört zur Demut, und von Langmut, also dem langen Atem, eine typisch christliche Tugend. Und so legt Paulus den Christen in Kolosse Dinge bereit, die sie anziehen können. Dass diese Dinge passen nur, wenn man vorher Dinge ablegt. Er legt ihnen etwas bereit, was sie anziehen sollen, womit sie sich bekleiden sollen. Also mit diesem innigen, herzlichen Mitgefühl. Das heißt, wie fühle ich mich oder wie fühlt sich der andere, wenn jemand sich in einer bestimmten Weise verhält? Rührt mich das an? Oder die Güte. Wirkt sich die Gnade, von der ich lebe, die ich für mich in Anspruch nehme als Geschenk Gottes, wirkt sich das auf andere aus? Wo auch Wahrheit nicht ausgeschlossen ist. Jesus ist Menschen mit Gnade und Wahrheit begegnet. Das war für ihn wichtig, Umgang mit Menschen. Und mit der Demut, wo stehe ich in der Gefahr, durch mein Reden und mein Tun Menschen zu demütigen? Vielleicht, weil ich selbst erfahren habe? Die Gemeinde ist wertvoll und lebt, indem sie in ihrem Leben das Evangelium widerspiegelt, das sie verkündigt. Die Gemeinde ist wertvoll und lebt, indem sie in ihrem Leben das Evangelium widerspiegelt, das sie verkündet. Welches Evangelium tragen wir am Leib, möchte ich fragen. Und was spiegeln wir wieder und was verkündigen wir? Das Evangelium lautet, bei Paulus merkt man das immer wieder, der Herr hat euch verziehen. Der Herr hat euch verziehen. Das ist eine gute Nachricht. Eine erlösende, frohe Botschaft. Und deswegen bist du erwählt, heilig und geliebt. Und das Evangelium hat Folgen. Auch darauf weist Paulus hin. Dankbarkeit. Dankbarkeit Gott und den Menschen gegenüber. Und Vergebung ist ein anderer Akzent für die anderen Menschen. So ein Analogieprinzip. Das heißt, was eine Gemeinde wertvoll macht, damals wie heute, ist eine bewusste Dankbarkeit Gott gegenüber. Dass man nicht für selbstverständlich nimmt, dass man Christ ist und in einer Gemeinde lebt. Und dass man nicht für selbstverständlich nimmt, erwählt, heilig und geliebt zu sein. Und das andere Leben aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Und was die Gemeinde noch wertvoll macht, ist die Vergebung für andere Menschen. Wir haben ja vor 2 Wochen das hier auch als Thema gehabt. Wo es Situationen in Gemeinden gibt, wo Vergebung immer wieder erforderlich ist. Wo auch in der Gemeinde ein Raum ist, wo man einander vergeben darf und auch Menschen freigeben darf. Dazu gehört, dass man den anderen erträgt und auch konkret vergibt. Für manche Gemeinden, zumindest war es in Kolosse damals so, ist das die einzig richtige Lösung. Einander ertragen und konkret vergeben. Es gibt ja Situationen und Umgangsformen in Gemeinden, Paulus spiegelt das in seinen Briefen wieder, die unerträglich sein können. Und einzelne Menschen Wert und Würde rauben. Und es gibt Situationen und Umgangsformen in Gemeinden, die ein Ertragen des anderen und die Vergebung der Schuld erfordern. Vergebung heißt nicht, ich bin gleichgültig dem Bösen gegenüber, sondern ein aktives Handeln, was beim anderen die Liebe hervorlockt. Die Liebe zu Christus und die Liebe Gottes diesen Menschen gegenüber. Und ein aktives Handeln, das den Nächsten vom Bösen trennen kann. Dass ich denen an der Stelle auch freispreche und sage, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann mit dem Ertragen. Ertragt euch gegenseitig, schreibt Paulus. Was muss in Kolosse los gewesen sein in der Gemeinde? Dass er das schreiben muss. Ertragt einander. Vielleicht gehört das auch dazu, dass man in einer christlichen Gemeinde einander ertragen darf und muss. Dass man nicht zu schnell aufgibt oder etwas vom anderen verlangt, was man selber nicht leisten kann. Aber gleichzeitig, ertragt euch gegenseitig, heißt auch, verweigert euch, wenn es unerträglich ist. Steht auf und sagt Nein, wenn Unerträgliches geschieht. Ertragt euch gegenseitig, trotz der Fehler, trotz der Schuld, trotz der Unvollkommenheit, trotz dem, was der andere nicht erfüllen kann, was ich aber von ihm erwarte, oder trotz meiner eigenen Grenzen. Immerhin ist das ein Bruder, eine Schwester, ein geliebter Mensch. Und kein Wunder, dass Paulus unmittelbar im Anschluss an die Aufforderung, einander zu ertragen und einander zu vergeben, von der Liebe spricht. Die Liebe ist ein großes, gewaltiges Wort und eine hohe Emotion. Es ist auch die Grundtugend jedes Christen, wenn Christus die Liebe Gottes in Person ist. Und sie spiegelt die Menschenliebe Gottes wider. Warum aber fällt es manchmal so schwer, dem Bruder und der Schwester in Liebe zu begegnen? Vielleicht könnte es daran liegen, dass wir neu lernen müssen, selbst geliebt zu sein. Es zuzulassen, dass Gott dich liebt, oder zu fragen, muss ich mir die Liebe Gottes erarbeiten? Oder die andere Frage wäre, bin ich der Meinung, dass Gott nur mich liebt und den anderen nicht, weil der anders ist? Ist der andere vielleicht doch auch ein Geliebter Gottes? Warum fällt es manchmal so schwer, dem Bruder und der Schwester mit Liebe zu begegnen? Oder haben wir ein bestimmtes Ideal, dass wir also die Liebe, die wir einem anderen erweisen und die aber nicht erwidert wird, dass das zum Maßstab wird? Jesus spricht nicht umsonst davon, Gott, den Nächsten und sich selbst zu lieben, weil Liebe in allen Bereichen wirksam werden soll. Und er nennt Liebe hier im Kolosserbrief das Band der Vollkommenheit. Sie hält die Kleidung zusammen, damit nichts rutscht, ist wie ein Gürtel. Also das Bild vom Ankleiden führt Paulus hier weiter fort. Die Liebe ist der Gürtel, der die einzelnen Tugenden zusammenhält, damit nichts rutscht. Liebe hält das gemeinsame Leben in der Gemeinde zusammen. Aber was ist mit der Vollkommenheit? Wie vollkommen muss Gemeinde sein? Wie vollkommen muss der andere sein, der mir gegenübersteht? Wer in den Spiegel schaut, der merkt, ich bin nicht vollkommen. Ich möchte es schon sein. Aber vielleicht habe ich mir Idealbilder von mir selbst gemacht. Und da stehe ich mir einmal gegenüber und merke, ich bin nicht vollkommen. Da gibt es auch Makel. Und wer von uns kann vollkommen leben? Für Paulus ist der vollkommene Mensch das Ziel seiner Verkündigung. Aber es ist ein Weg dorthin. Vollkommen ist, wenn man Paulus weiterfolgt, derjenige, der vor Gottes Gericht bestehen kann. Das heißt, unabhängig von menschlichen Urteilen. Das, was Paulus über das Leben eines, was Gott über das Leben eines Menschen sagt. Ob es einem selbst gefällt oder nicht. Und mit dem Lieben? Das Lieben heißt, dem anderen diese Vollkommenheit zu wünschen. Dass ein Mensch so lebt, wie es Gott gefällt. Und ich mich in diesen Wunsch mit einschließe. Um vor dem Gericht Gottes stehen zu können. Die Liebe als das Band der Vollkommenheit ist sicher ein Verhalten, das anspruchsvoller ist als jede gesetzliche Regelung und Frömmigkeit. Es braucht also ein ständiges Wachstum in der Erkenntnis des guten Willens Gottes. Und so ist das ja auch mit unseren Gürteln. Manchmal muss man die enger schnallen, manchmal darf man sie weiter einstellen, je nachdem, was ich gerade am Leibe trage und wie auch mein Leben sich verändert. Aber dieser Gürtel, dieses Band der Vollkommenheit hält es zusammen. Insofern geht es um ein ständiges Wachstum auch in der Erkenntnis und des Willen Gottes. Das heißt, dass wir im Blick behalten, dass Gemeinde wertvoll ist und aus auserwählten, heiligen, geliebten Menschen besteht. In einer real existierenden Gemeinde, das war damals schon so und das ist heute auch so und wird auch in Zukunft so sein, werden wir diese Vollkommenheit nicht antreffen. Keine Gemeinde ist vollkommen, weil kein Mensch vollkommen ist. Auch wenn Paulus die Christen heilig und erwählt und geliebt nennt. Keiner ist vollkommen. Es geschehen zu viele Dinge, die nicht einmal den Anschein von Vollkommenheit haben. Und es gibt zu viele Idealvorstellungen von Menschen und Gemeinde, die nie einen Vollkommenheitsgrad erreichen werden. Weil die Vollkommenheit erst dann eintritt, wenn Gott sein Reich vollendet. Bis dahin sind wir noch auf dem Weg. Es ist schön, wenn wir Anzeichen der Vollkommenheit merken und spüren. Und uns das dankbar macht für das, was Gott tut in einer Gemeinde, wo wir uns aneinander freuen können. Das sind aber Eindrücke, so ein kleiner Lichtschein, bevor Gottes Reich ganz aufstrahlt. Die vollkommene Befriedigung individueller Wünsche und Bedürfnisse wird auch in einer Gemeinde, so wie in anderen Beziehungen auch, ständig enttäuscht werden. Aber warum ist das so und wie gehen wir damit um? Zurück zum Band der Vollkommenheit, von dem Paulus spricht. Vollkommenheit ist das Ziel, aber wir haben es noch lange nicht erreicht. Vollkommenheit ist das Ziel, das erreicht wird, wenn Gottes Reich wirklich vollkommen sein wird. Vollkommenheit heißt nicht, ich bin moralisch unfehlbar. Daher sagt Paulus, ertragt einander und vergibt einander. Schafft dieser Vollkommenheit ein wenig mehr Raum. Und dann kommt gemeinsam zum Ziel, in der Integrität der Liebe. Das heißt, vertraut auf die Liebe Gottes, die jedem von uns in Christus begegnet und reagiert so, dass wir in dieser Liebe leben und auch das in den Beziehungen spüren. Die Liebe Gottes zu uns ist sicher vollkommen, aber die Beziehungen untereinander sind unvollkommen. Aber Vollkommenheit ist ein gutes Ziel. Zum Schluss, was Paulus jetzt schreibt, ist wie ein Segensgruß, auch wenn er den Brief noch weiter fortsetzt. Er sagt, der Friede Christi bestimme in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib und werdet dankbar. Der Friede Christi bestimme in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib und werdet dankbar. Das heißt, wenn der Friede Christi in unserem Herzen der Bestimmer ist, und da geht das im Griechischen um den Begriff eines Kampfrichters. Der Friede Christi ist der Kampfrichter in unserem Herzen, der entscheidet und bestimmt. Vielleicht kennt ihr diese Karikatur, wenn man vor einer Entscheidung steht und da so ein Engelchen ist und ein Teufelchen ist. Und man muss schauen, wie entscheide ich mich jetzt? Wie gut, wenn es den Frieden Christi als Schiedsrichter gibt an dieser Stelle, der uns darauf hinweist, was dem Frieden dient. Liebe ist eine Kardinaltugend. Friede ist ein eschatologischer Zielzustand, das heißt dann, wenn das Reich Gottes als Friedensreich wirklich errichtet ist. Und das umfasst dann die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Beziehung zwischen Gott und uns. Und dieser Kampfrichter, dieser Friedensrichter, müsste man sogar sagen, der ist in uns angelegt. Das heißt, ich muss mich immer wieder fragen, dient diese Aussage, die ich jetzt mache, oder dieses E-Mail, was ich jetzt schreibe, oder das Telefonat, was ich jetzt mache, oder da, wo ich auch schweige, dient es dem Frieden? Bin ich ein Friedensstifter im Blick darauf, dass Gott ein Gott des Friedens ist und der Auferstandene mir gesagt hat, Friede sei mit dir? Ist es möglich, jemanden zu ertragen und jemandem zu vergeben, damit Friede Raum gewinnt? Bei aller Unvollkommenheit, ich glaube, es ist möglich. Und Paulus endet mit einem Aufruf zur Dankbarkeit. Das heißt, wir können dankbar sein, dass es Gemeinde gibt. Dass diese Gemeinde in ihrer Unvollkommenheit und Unvollkommenheit jedes Einzelnen, ich bin kein vollkommener Mensch, dass diese Gemeinde in ihrer Unvollkommenheit Gemeinde Jesu Christi ist, dafür bin ich dankbar. Und eine dankbare Haltung einander gegenüber tut gut. Das macht eine Gemeinde wertvoll. Das eine ist die gegenwärtige Liebe, von der Paulus spricht. Das ist eine Seite der Antwort auf die Liebe Gottes, die uns geschenkt wird. Das andere ist die Dankbarkeit. Das ist die andere Seite. Also eine Haltung, durch die wir die Liebe Gottes untereinander wahrnehmen. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle etwas ausprobieren und damit auch schließen. Ich weiß nicht, ob ihr euch darauf einlässt. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Aber vielleicht ist es eine wichtige Erfahrung. Wie wäre es, wenn wir einander genau das mal signalisieren, dem anderen sagen, du bist geliebt. Ich weiß nicht, wann dir das jemand zum letzten Mal in dieser Gemeinde direkt gesagt hat. Ist eh klar oder selbstverständlich, geliebt zu sein. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn wir mal in Jesu Namen das sagen. Du bist geliebt. Das heißt nicht, dass ich mit dem anderen gleich eine Liebesbeziehung haben muss. Das bitte nicht missverstehen. Ja, aber es einfach mal wagen, dass wir einfach jetzt an dieser Stelle mal aufstehen und einem Menschen sagen, du bist geliebt. In Jesu Namen spreche ich dir das zu. Du bist geliebt. Und ich glaube, dass dieses Signal das davon ausdrückt, was Gemeinde wertvoll macht.